Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopeter.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Thomas Salliger und für alle, die Thomas Salliger nicht so ganz genau kennen, darf ich ihn einmal kurz näher vorstellen. Thomas Salliger hat Rechtswissenschaften studiert in Salzburg und begann dann 1995 bei Lutz zu arbeiten. Ich glaube, damals war es noch Lutz, auch darüber werden wir noch sprechen, weil jetzt heißt es nämlich XXX Lutz. 1996 wurde er dann bereits Filialleiter in Mattighofen, später dann in Ried. Einige Jahre später übernahm er dann die Werbeleitung von XXX Lutz und Möbelix. 2001 wurde er Mitglied der Geschäftsleitung und 2005 ist er Unternehmenssprecher der XXX Lutz Gruppe. Und 2009, und ich glaube vielleicht auch nicht das einzige Mal, war er auch Marketer des Jahres. Herzlich willkommen, Thomas.
Ja, hallo Harry und hallo Zuhörer.
Stimmt das alles einmal, was ich denn so gesagt habe jetzt?
Stimmt natürlich alles, sind jetzt sehr markante, rationale Eckpunkte, was man vielleicht, das sollte vielleicht in meinem Lebenslauf dann online ergänzen irgendwie. Ich habe auch in der Schule auch Tischler gelernt. Also ich bin auch gelernter Tischler, Tischlergeselle und habe das in einer Privatschule, Werkschein Felbertal, in einem gelernt. Also einerseits Matura plus Handwerk, hat länger gedauert, die Schule, ein Jahr länger. Und von dem zähre ich vielleicht noch mehr, oder das ist die Differenzierung, von der wir immer sprechen, was das ausmacht. Und das Zweite ist, ich sehe mich heute eigentlich nur als Verkäufer. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ich habe im Verkauf als studierter Jurist beim XXX Lutz, damals nur Lutz, wie du richtig sagst, als Verkäufer begonnen. Bad, Büro, Kleinmöbel und so richtig die schöne Schule durchgemacht, auch lieben gelernt, mit Konsumenten umzugehen, weil es macht wirklich Spaß, so als Verkäufer, weil man hat ja jeden Tag verschiedenste Charaktere und Situationen zu lösen, das ist spannend. Und wie dann eh im Lebenslauf drin ist, war ich dann Hausleiter, wo man dann das erste Mal ein bisschen so mit Personalführung in Kontakt kommt und wurde dann irgendwann von Inhaber mal gefragt, ob ich Werbung machen möchte. Habe am Anfang gesagt, eigentlich nicht, weil in der Filiale haben wir so eine Garde und das ist super, eben damals in Ried. Und da möchte ich eigentlich nicht weggehen. Ne? Dann hat aber doch die Neugierde überwogen. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn es so ein Angebot und Chance gibt, dann probiere ich das mal und bin da hängen geblieben. Nicht? Also der Chef hat ein Rückkehrrecht gehabt und ich. Weil der Chef hat gesagt, naja, wenn es nicht meinen Vorstellungen bei dem Job entspricht, bist du auch wieder in der Filiale, also kannst du ruhig auch verlangen, wenn es dir nicht gefällt, darfst du auch zurück.
Ja? Was mich besonders freut, wenn du sagst, du fühlst dich nach wie vor als Verkäufer, denn immer wieder begegnen mir Leute in Marketingabteilungen, die sagen, ich arbeite im Marketing, weil ich nicht verkaufen kann. Und für mich ist eigentlich eine Grundvoraussetzung dafür, nicht Marketing bedeutet ja für mich eigentlich auch verkaufen. Und ich verstehe das nicht mehr so ganz so in dieser Form. Und deswegen hört sich das für mich sehr, sehr gut an, dass du sagst, ich bin nach wie vor ein Verkäufer.
Ich sage das nach innen und nach außen. Für mich ist das heute, ich bin Verkäufer halt an einem anderen Ort, aber immer mit dem gleichen Ziel, dass man halt auch den Leuten, wie gesagt, generell Wünsche erfüllt, auf die eingeht und auch von den Kunden lernt. Und das, glaube ich, ist extremst wichtig, weil oft wird ja dann Marketing zu irgendeiner theoretischen Konstruktion gemacht. Und ich glaube, von dem muss man sich ein bisschen verabschieden. Da kommt natürlich auch diese ganze digitale Welt, die plötzlich auch alles scheinbar messbar macht, ne? Ein bisschen ein Lieblingsthema von mir. Man kann natürlich viel messen. Man muss nur aufpassen, alles, was man misst, beruht ja auf einer Vergangenheit, ne? Weil, kann ich nur messen, was schon vergangen ist und nicht was kommt. Und vielleicht auch ein spannender Ansatz. Und vielleicht sind wir deswegen ein bisschen unkonventioneller wie andere Unternehmen, weil man halt vielleicht auch einfacher, weil es ein Familienunternehmen ist mit Inhaber, wo man keine großen Entscheidungshierarchien hat, dass man sehr schnell auch Ideen umsetzen kann und einfach mal auch was probiert, wo man noch nicht weiß, was rauskommt. Und ich sage immer, der Unterschied zu uns, zu anderen Firmen, ist, bevor andere Firmen lange nachgedacht haben, dass zwei richtige Sachen gemacht haben, haben wir 10 Sachen gemacht, wovon 2 falsch waren. Es sind aber 8 richtige überblieben.
Jetzt bist du ca. 27 Jahre, wenn ich das so richtig gerechnet habe, bei XXX Lutz. Du bist in das Ganze hineingewachsen. Wir werden noch ein bisschen über die Zahlen auch sprechen. Aber wenn ich das richtig gelesen habe, seid ihr ja mitunter der zweitgrößte oder drittgrößte Möbelhändler der Welt. Und wenn du heute noch einmal eine Bewerbungsschreiben abgeben müsstest an XXX Lutz, hättest du Respekt davor, vor dieser Position jetzt, vor dieser Verantwortung, Marketingleiter, Unternehmenssprecher eines derart großen Unternehmens zu sein?
Gute Frage. Jetzt muss ich mir mal 27 Jahre zurückerinnern. Warum habe ich überhaupt den XXX Lutz als studierter Jurist geschrieben? Ne? Ich habe ja auch das Gerichtsjahr noch fertig gemacht. Das heißt, ich war eigentlich so, wo man dann sagt, jetzt wie dann Richter oder Rechtsanwalt. Das, was mir dann irgendwie gefallen hat, war diese Lebendigkeit, was so ein Handelsunternehmen hat. Ne? So die Juristerei, wenn man dann am Gericht ist und so, das ist natürlich sehr viel Schriftverkehr, sehr viel Detail. Man arbeitet sehr viel allein, weil als Rechtsanwalt sitzt in deinem Büro und dann denkst du halt diesen Schriftsatz aus. Also das hat mich ein bisschen davon abgehalten. Und was mir beim Handel so gefallen hat, und damals war ja der Lutz in Österreich überhaupt keine Nummer, es war zufällig in meiner, ich bin aus Bleinfeld bei Salzburg und Eugendorf bei Salzburg, das ist auch mal über den Hügel drüber, war der Lutz. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich habe ich mich zum Spaß auch beworben. Ich habe mir gedacht, irgendwie spannend, die haben so schiere Möbel, die könnten mich vielleicht brauchen, weil ich habe Tisch gelernt. Bin irgendwie ein bisschen crazy. Also irgendwie war so der Traum, dass ich mal da irgendwie so Produkte entwickeln könnte für die. Nicht? Und ich habe damals meine Bewerbung auch an den Kicker geschrieben und auch an IKEA. Bei IKEA, damals habe ich schon ein unmögliches Bewerbungsschreiben. Sie sollen in Salzburg ein Möbelhaus bauen, damit ich bei ihnen arbeiten kann. Damals hat es kein IKEA in Salzburg gegeben. Die haben auch sehr nett zurückgeschrieben, wirklich. Beim Kicker, die haben wir nicht zurückgeschrieben. Und beim Lutz damals ist das auch sehr schnell gegangen. 3 Tage später kriege einen Anruf von Inhaber in Wörse. Ich habe gar nicht gewusst, dass da mehrere gibt. Ne? Und der hat gesagt, haben Sie Interesse, kommen Sie vorbei. Sag ich, ja klar, komme ich vorbei. Und dann habe ich einfach so geplaudert und mir hat irgendwie auch diese Menschlichkeit von dieser Inhaberfamilie so fasziniert. Ich hätte ja nachher dann sogar mal gekündigt, weil als Jurist hätte ich so die Frühpensionierung mit 27 gekriegt. Ne? Also da geht es nicht wo, aber irgendwo in einem öffentlichen Amt in Salzburg. Und dann hat mir wieder der Chef angerufen und hat gesagt, na, willst du nochmal vorbeischauen? Dann bin ich nochmal nach Wörs gefahren, dann haben wir plaudert und dann bin ich zurückgefahren im Auto und dann habe ich für mich beschlossen, ich bleibe da, weil der hat damals schon gehabt 2000 Mitarbeiter und dann habe ich mir gedacht, dem könnte ich sowas vom egal sein, aber ich war ihm eben nicht egal und das hat mich so fasziniert, habe ich gedacht, das freut mich, bin durchgefahren nach Salzburg, habe dort gesagt, ich komme doch nicht. Bin zurück an meinen Arbeitsplatz in der Filiale in Eugendorf gefahren, weil ich an meinen Verkäuferstützpunkt habe gesagt, da zeige ich Ordner weg, ich bin wieder da. Und bin dann noch ein halbes Jahr im Verkauf gewesen und bin dann Filialleiter geworden. Hat sich natürlich was bewegt und vielleicht auch deswegen, weil wir gesehen haben, der will irgendwie, der will auch mehr. Das war so irgendwie mein Weg und ich muss sagen, ich liebe jeden Tag, den ich da verbracht habe, weil das wirklich ein Unternehmen ist, das nach außen. Man wird sich da denken, wir sitzen in einem Glaspalast und das ist alles, es ist so, so, so einfach und wahrscheinlich ist unser Erfolg diese Einfachheit, die Einfachheit in der Hierarchie, in der Struktur. Verkaufen ist einfach. Verkaufen ist ja nur dem Gegenüber verstehen, dem seinen Wunsch zu Papier zu bringen. Das ist Verkaufen. Eingehen auf verschiedene Charaktere und das macht es so wahnsinnig spannend und deswegen freut mich der Job bis heute. Vielleicht merkt man es ein bisschen in der Stimme, da bin ich fast ein wenig euphorisch.
Ja, schon, merkt man mitunter. Nein? Aber du hast gesagt, 1995 war Lutz keine große Nummer noch. Reden wir doch einmal, wie groß ihr als Nummer heute seid. Ihr seid in Europa die Nummer 2, glaube ich, wenn ich das so richtig gelesen habe. Weltweit die Nummer 2 oder 3, das weiß man, glaube ich, nicht so ganz genau.
Man kann es ja nicht richtig außerfinden. Wir gehen mit dem eigentlich sehr sparsam um mit der Aussage, weil das natürlich jetzt für die Presse spannend ist, für unsere Philosophie überhaupt nicht spannend ist. Nicht? Wir haben eine bedeutende Größe, man kann das oft nicht genau messen, weil ja viele da keine Umsatzzahlen im Detail bekannt geben. Überhaupt, wenn es dann jetzt weltweit geht, wird es wahnsinnig schwierig in der Beurteilung. Aber wir denken ganz anders, weil, und jetzt haben wir über 370 Möbelhäuser, wir denken in jeder Region und in jeder Einheit, nämlich in der kleinsten Einheit, und wir wollen an jedem Standort die Nummer 1 sein. Und das, was wir dann in Summe sind, ist eigentlich nur die Summe der Einzelleistungen an jedem Standort. Und was bringt das dem Kunden in Landerdeier, wenn der Lutz der zweitgrößte der Welt ist? Gar nichts. Er muss in Landerdeier die beste Lösung haben. Was bringt uns, wenn einzelne Standorte nicht funktionieren und die Gruppe tragt irgendwas mit. Das gibt's bei uns nicht. Jeder Standort für sich, eigenverantwortlich, ist wirtschaftlich positiv, hat sein Personal, hat seine, bei uns heißt es Bedienungskontrollkarten, sieht, wie gut er die Kunden behandelt und ist immer in dem Match mit alle anderen Filialen in ganz Österreich oder eigentlich in halb Europa. Und das ist auch so, wir haben bei allen irgendwie so einen charmanten Wettbewerb, auch zwischen den Vertriebsschienen, weil wir ja drei Vertriebsschienen haben, mit XXX, Möbelix und Mömax.
In Österreich, nicht? Aber in Europa da noch wesentlich mehr, oder?
Also in Österreich haben wir XXX, Möbelix und Mömax. Im Wesentlichen sind das ja die drei Vertriebszweige, mit denen wir operieren. Das eine der XXX als Vollsortiments-Möbelhaus mit vom Preiseinstieg bis ganz nach oben, weil bei uns kann man auch Sitzgarnitur um 15.000, 20.000 Euro kaufen. Der Möbelix ist ganz klar positioniert im Preiseinstieg und der Mömax als modernes Trendmöbelhaus, sagen wir mal, wenn es ein IKEA-Segment gibt, der dort mitkämpft. Und grundsätzlich sind das unsere drei Vertriebsschienen und die werden dann je nach Land und je nach Expansionsmöglichkeit unterschiedlich eingesetzt oder je nach Zukauf. Weil in Deutschland zum Beispiel haben wir ja den größten Discounter dort. BOKO ist ja in unserer Gruppe, da braucht man nicht nur einen Möbelix. Ne? Andererseits haben wir den Mömax nach Deutschland transformiert, der ist dort mittlerweile auch bedeutende Größe geworden, vor allem in Süddeutschland, und spielt da eine Riesenrolle und der XXX ist klarerweise überall gesetzt.
Was sind außer Österreich und Deutschland jetzt noch die starken Länder? Ich glaube, Frankreich habe ich gelesen, Schweiz mitunter auch, oder?
Ja, also man muss immer schauen, das ist die Betrachtung, muss man immer schauen, an Marktbedeutung oder in Summe dessen, was die in der Gruppe Umsatz machen, weil das natürlich in kleinen Ländern kann ich zwar der Marktführer sein, aber natürlich in Summe spielt das keine Rolle, weil halt ja Märkte wie gerade Österreich, Deutschland und die Schweiz halt einfach vom Gesamtmöbelvolumen mehr hergeben. Aber wir sind in Österreich die Nummer eins, in Deutschland ist der IKEA noch die Nummer eins, aber da sind wir so mit zumindest der zweite, sagen wir es mal so. Dann in der Schweiz sind wir heute die Nummer eins. Da haben wir in den letzten Jahren auch ein paar gute Zukäufe gemacht, entwickeln aber den XXX dort als eigene Schiene. Ja, in Ungarn sind wir sicher die Nummer eins. Tschechien sind wir auch die Nummer eins. Slowakei wäre auch schon die Nummer eins. Also es gibt viele Länder, wo wir wirklich vorne dabei sind. Und wenn wir jetzt zu Frankreich kommen, das sind alles Beteiligungen, die wir gar nicht in der Gruppe und beim Gruppenumsatz so konsolidieren, aber die uns obwohl sehr starke Beteiligungen haben und wo man natürlich am Markt dort ja unter die Top 3, 2 Unternehmen zu uns gehören.
Online habe ich gelesen, habt ihr letztes Jahr, glaube ich, auch noch die Mehrheit an Home24 übernommen. Also seid ihr quasi in Österreich ja auch mit Home24 online zumindest auch vertreten, oder?
Das ist ja noch nicht abgeschlossen. Also so eine Börsenakquise oder Übernahme, das ist ja ein sehr langwieriger, sehr komplizierter Prozess. Und müssen auch immer nur die Kartellämter zuständen. Das ist noch nicht final, aber wir sind dort sehr guten Mutes beziehungsweise sicher, dass wir uns dadurch den Home24 so gesichert haben. Jetzt muss man sagen, das ist schon spannend, nämlich in der Denke eines klassischen stationären Möbelhändlers, der ja in Deutschland noch nicht flächendeckend ist, aber dass der auch eine Expansionspolitik im reinen Online-Bereich betreibt. Und ich glaube, das ist vielleicht besonders klug, ja, dass man nicht nur Betonhäuser kauft, sondern wir kaufen auch digitale Möbelhäuser. Und wir haben den Markt schon sehr früh ernst genommen, wo viele uns vielleicht auch noch belächelt haben. Jetzt wird man gar nicht glauben, dass wir seit 20 Jahren schon in irgendeiner Weise schlecht gemachte Online-Shops betrieben haben, ne? Irgendwo aus einem Lager bedient, sehr unprofessionell. Mittlerweile ist das ja komplett professionalisiert. Das hat eine eigene Abteilung. Kann ich sagen, der Unprofessionelle früher war ich selber, weil ich damals zuständig war für die Shops, die aus dem Marketing heraus betrieben, aber mittlerweile ist es eine sehr schlagkräftige Truppe, die natürlich auch in der Gruppe selbst den Stellenwert haben. Weil, jetzt kann man sich vorstellen, jetzt kommt da eine junge Truppe und sagt, jetzt machen wir richtig online und dann sitzen da eine Geschäftsleitung, die schon lange im Amt ist, ja, und die ja eigentlich keine Freude haben mit dem, dass online kommt, weil er ja nur unangenehm ist. Oder man nimmt einen nicht ernst. Und das war gar keine leichte Aufgabe, dieses Bewusstsein zu schaffen, dass wir nicht in, so wie wir es halt normalerweise stationär dann in 3, 4, 5 Mitbewerbern denken, sondern plötzlich müssen wir in 1000 Mitbewerber denken, weil es gibt ja so viele kleine Möbelspezialisten, die irgendetwas gut oder versuchen gut anzubieten, die sind alle heute unsere Mitbewerber. Und das ist schon, die man auch ernst nehmen muss und die man beobachten muss und die man kennen muss. Und das war schon ein Prozess, der schon ein bisschen gedauert hat, dass man plötzlich sagt, Amazon ist unsere Konkurrenz, Home24 ist unsere Konkurrent, der Wayfair ist die Konkurrent, es ist ein Depot Online unser Konkurrent, also es ist, Depot ist jetzt kein Pure Player, war vielleicht ein falsches, schlechtes Beispiel, aber diese vielen kleinen, oder Dülko, der online Regale verkauft, also es gibt ja viele, viele Pure Player, die plötzlich in unserem Marktsegment zum Naschen bekommen haben. Ne? Und es ist ja, Ausstellungsfläche digital zu bauen, ist ja per se einmal sehr einfach. Ja, ein Möbelhaus zu planen, das ist per se sehr schwierig, weil bis man alle Genehmigungen hat, gibt es überhaupt eine Raumordnung dafür und, ist ein sehr langwieriger Prozess. Wenn man sich anschaut, wir sind in Deutschland seit weit über 20 Jahren tätig und sind noch immer nicht flächendeckend. Weil
und große das, Möbelhäuser große Genehmigungen brauchen, oder?
Genau, ja. Und teilweise ja vielleicht gar nicht mehr zu bekommen, nicht? Muss man auch sagen. Ja. Einfach gerade dieses Flächenwachstum im Handel natürlich auch von der Politik eingeschränkt wird, muss man auch ganz ehrlich sagen. Weil ich sage, es ist eh genug da. Ne?
Ganz klar. Gehen wir vielleicht noch einmal ein bisschen zurück. Meine Zuhörer wissen ja mitunter, ich bin älter als 50 Jahre, ich kann mich noch zurückerinnern, damals hat XXXLutz noch Lutz geheißen. Wie kam es eigentlich dazu, diesen Namenswandel zu vollziehen? Da warst du ja schon federführend mit dabei, oder?
Ja, da war ich dabei. Das war ziemlich, glaube ich, im zweiten Jahr, und zwar war das 1998 war der Ausgangspunkt, ja, 98. Und zwar haben wir waren ja die kleinen Möbelhändler aus Haag am Haus. Uns hat keiner ernst genommen. Die Industrie hat uns nicht ernst genommen, niemand. Wir waren eigentlich ein kleiner, unangenehmer, hätte ich fast gesagt, Furz. So waren wir in Österreich. Und teilweise haben wir uns natürlich auch so gefühlt, weil uns alle so behandelt haben. Es, viele Lieferanten haben uns nicht beliefert und. Ernst genommen hat uns keiner. Und dann haben wir im Brunnengebirge das größte Möbelhaus Österreichs gebaut und eröffnet. Ja? Und in dem Zuge war natürlich dieses Selbstbewusstsein, was da innerlich gewachsen ist, war unvorstellbar. Es war wirklich, wirklich, da ist so ein Ruck durch die Firma gegangen und jetzt bauen wir das größte Möbelhaus und jetzt werden wir es alle zahlen. So, und dann war natürlich auch die Aufgabe, das müssen wir irgendwie in der Werbung auch anders kommunizieren und vielleicht auch anders benennen. Ne? Und es hat einen zweiten Job gegeben, das alte Lutz-Logo hat immer jeder gesagt, das ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Also wir wollten das Lutz-Logo ändern, das war so ein schwelender Prozess, der gar nicht auf der großen Tagesordnung gestanden ist. Und wir wollten irgendwas Neues finden. Und das war das damals die Zeit, Gigasport ist da entstanden, also Giga, dann hat es gegeben damals Mega-Kicker. Ne? Und wir haben gesagt, wir brauchen was Größe signalisiert. Und international idealerweise vielleicht auch noch funktioniert. Und dann war eigentlich der Glücksgriff, dass wir das XXXL als Größenbegriff in unseren Namen oder vor unseren Namen gestellt haben. Wobei das L sich überschneidet, damit haben wir das Logo neu gehabt. Wir haben den größten Anspruch und eigentlich auch unser Programm im Namen und haben das dort einmal gedacht, nur für das eine Haus, also als Bezeichnung für das größte Möbelhaus Österreichs, dass das XXXLutz hat. Und das war dann die Präsentation, das ist gleich durchgegangen, haben wir gleich aufs Haus aufgemalt. Nein, ich glaube gar nicht, weil das Logo war schon bestellt. Ich glaube, das war noch gar nicht drauf, da ist nur Lutz damals drauf gestanden. Und das war mal Brunnengebirge. Dann waren wir da einmal eigentlich schon super happy. Und dann in der Diskussion haben wir gemerkt, irgendwie, da sitzen wir auf irgendwas drauf, aus dem wir mehr machen können. Und dann haben wir uns gesagt, na ja, in Mattighofen, für den Mattighofner, sind wir auch das größte Möbelhaus. Aber wenn das nur 5000 Quadratmeter hat und das im Brunnengebirge hat 40.000. Ne? Und dann haben wir gesagt, ja, dann malen wir mal die ganze Firma XXXL drüber. Ne? Und so ist es dann entstanden. Und ich glaube, wir haben eineinhalb Jahre später die ganze Firma XXXLutz benannt. Haben teilweise nur so XXXL dazu gemalt zu den Logos bei den Häusern. Aber in der Kommunikation sind wir dann voll auf dieses XXXL Markenkern gegangen und haben die ganze Firma umbenannt. Und das war, die Entscheidung ist irgendwo nebenbei in irgendeiner, unsere Geschäftsleitungssitzungen haben sowieso keine Tagesordnung, sondern das ist irgendwo gefallen und plötzlich war das die Entscheidung da, ja, wir machen das und alle sind dahinter gestanden. Und nur das Anzeigen, dieses XXXL ist ja heute auch der Ansporn für alle Fachbereiche. Und jetzt habe ich noch ein gutes Beispiel, vielleicht hättest du es dann noch gesagt. Der große rote Stuhl.
Ja.
Ist auch aus einer XXXL-Diskussion, weil XXXL im Sortiment heißt viel Auswahl, viele unterschiedliche Marken. XXXL im Personal heißt beste Ausbildung, bla bla bla. XXXL im Ladenbau heißt besonders kluge Wegeführung. XXXL in der Architektur, zu dem damaligen Zeitpunkt waren Möbelhäuser, und sind es zum Teil ja heute noch, jetzt wird das verändert sich ein bisschen, dass Architektur einen Wert hat, aber früher hat das bei Möbelhäusern überhaupt keinen Wert gehabt. Das waren eigentlich, ich habe es immer genannt, Schuhschachteln mit einem Logo drauf. Und dann haben wir gesagt, was könnte in der Architektur XXXL sein? Und dann haben wir den roten Stuhl vor die Tür gestellt und plötzlich ist das ganze Areal XXXL geworden. Und so einfach funktioniert das und ich glaube, es zeigt ein bisschen eben, wie wir denken. Dieses XXXL ist innen auch bis heute ein Riesenanspruch, einfach besser zu sein als alles, was es schon gibt und natürlich vor allem wieder Mitbewerber.
Aber in der Psychologie sagt man beispielsweise, das ist so self-fulfilling prophecy, die selbsterfüllende Prophezeiung. Glaubst du daran, auch wenn ich das so benenne, XXX-Lutz, dass das mitunter schon auch dann vielleicht der Ansporn war oder es unterstützt hat, auch einer der größten Möbelhändler weltweit zu werden, weil man diesen Anspruch quasi hat, okay, wir wollen wirklich XXX werden?
Leider, die Hörer sehen mir jetzt nicht lächeln. Das war damals komplett grotesk gewesen, dass wir in der damaligen Situation, da waren wir mal froh, dass wir in Österreich das größte Möbelhaus haben. Da hat kein Mensch noch gedacht, dass wir mal in Deutschland vielleicht, aber dass wir da mal in andere Länder gehen. Das war auch zuerst nicht unsere große Philosophie, weil wenn man das in der Geschichte sieht, hat ja dann Kicker Leiner angefangen, im Osten zu expandieren und wir sind
ja.
Wir haben uns ganz klar auf den deutschen Markt konzentriert. Und haben ja erst dann vor ein paar Jahren, 4, 5 Jahren, Kicker Osteuropa dann gekauft und bei uns integriert und auf XXXLutz umgebrandet. Aber zum damaligen Zeitpunkt waren wir mal happy, dass wir in Österreich wir sind. Und das war ja auch noch, wir waren ja noch nicht umsatzmäßig die Größten, wir haben nur das größte Möbelhaus gehabt, das sagt ja noch gar nichts. Aber es war so, intern Horizont einfach, ich weiß nicht, wahrscheinlich so wie wenn ein Sportler, weiß nicht, mich bewundert aber den Matthias Mayer, wenn man drei olympische Goldmedaillen auf 12 Jahre, das muss man sich mal vorstellen, oder auf 8 Jahre, was der gebracht hat, das ist Wahnsinn. Ne? Und so war das für uns. Wir haben gesehen, wir können das schaffen, wir haben alle Energie, alle Kraft, alle Kompetenz, dass wir die Nummer 1 sein können. Und wenn es ein anderer Standard ist, warum soll es nicht in ganz Österreich sein?
Jetzt ist es so, den großen roten Stuhl, nicht, und XXXLutz, den kennen ganz viele Österreicher, die meisten Österreicher mitunter. Was auch die meisten Österreicher eigentlich kennen, ist die Familie Putz denn auch. Wie lange gibt es denn die Familie Putz jetzt mittlerweile schon und wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, eine, ich sage mal, die bekannteste Fernseh- oder Familie überhaupt Österreichs zu kreieren?
Ja, also hier ist genau 24,5 Jahre. Also ich kann eigentlich schon verraten, nächstes Jahr ist 25 Jahre und Familie Putz Jubiläum.
Und quasi auch auf deinen Mist gewachsen, wenn man das so salopp sagen will.
Ich sage mir immer, der Erfolg hat viele Väter und da gibt es ja viele Väter, weil da gibt es eine Werbeagentur und da gibt es eine Grundidee. Ich kann die Grundidee erklären. Ich bin ja da gekommen mit 27 Jahren als studierter Jurist, Möbelverkäufer, Filialleiter, bin ich da in die Werbewelt gekommen. Nicht? Mein erstes Werbemeeting in Wien war auf Englisch mit einem schwedischen Regisseur, da war eben so eine Filmproduktion. Und alle haben sich abbusselt beim Anfang. Nicht? Ich habe mir gedacht, ich bin komplett falsch. Und da habe ich weder das gelernt, was jetzt Werbung ist, vielleicht habe ich einfach ein gutes Verkaufsverständnis oder Verkaufsgefühl gehabt. Und erst später eigentlich dann die Eigenschaften von einem guten Markenführer entwickelt, weil das kannst du ja nicht vom Start weg. Man hat vielleicht ein Gefühl, das gilt ja für die ganze Geschäftswelt, dass man sich dieses Bauchgefühl halt manchmal mehr Rolle spielt, als man glaubt, oder mehr Rolle spielen sollte, als man glaubt. Und wir haben damals das Briefing, da gibt es immer so Briefings für die Werbeagentur und dann kriegt man was präsentiert. Also man sagt, was man will und was kriegt man präsentiert. Und damals haben wir ganz viel unterschiedliche Kampagnen gehabt. Das heißt, man kann nicht beschreiben. Einmal haben wir eine Kampagne gemacht mit Neandertaler und dann war die Kampagne so und einmal haben wir Möbel gestreichelt und einmal hat man irgendwelche Aktionen herumgeblasen. Aber das hat keine Durchgängigkeit gehabt. Und das war schon immer so meins, ich mir dachte, man muss was erfinden, was durchgängig ist, wo ich den Werbewert nicht immer gleich verliere. Weil und heute mit der Familie Putz, die baut immer wieder die nächste Kampagne schon mit auf, beziehungsweise ist nie verloren. Also es ist nicht eine Botschaft, die arme kommt und geht. Und das Briefing für die Agentur war deswegen, ich war ja Filialleiter und habe mir dort zweimal den Wunsch erfüllt, dass ich in der Filiale zu schlafen. Weil ich mir immer gedacht, man fährt gerne auf Urlaub Und oft einmal, ich weiß nicht, ob jeder den Moment kennt, du gehst in das Hotelzimmer ein und sagst, boah, geile Einrichtung. Und das kann mal sein. Landhausstil und mal ist ganz modern, ne? Aber es gefällt einem beides. Und ich wollte dann immer im Möbelhaus schlafen, weil das ist eigentlich das Coolste. Da kannst du auf noch, je nach Stimmung, aussuchen, welches Schlafzimmer. Wir haben dann mit meiner ganzen Mannschaft dort, das waren 80 Leute, haben wir dann erstens Party gefeiert, weil wir haben ja eigene Restaurants, und haben nachher im Möbelhaus geschlafen. Ich weiß nicht genau noch, ich war so in einem Hülster Sono Hotels Modellkassen geschlafen, direkt unter der Notbeleuchtung, was ich zuerst nicht gewusst habe, weil ich schalte sie um 5 Uhr in der Früh ein. Ja? Und haben da in den Möbelhaus geschlafen, und das war, dann habe ich eigentlich gesagt, man müsste, und auch um diese Auswahl zu transportieren, man müsste eigentlich die Leute sagen, das Schönste ist, wenn ich aus verschiedenen Stilen meinen aussuchen kann. Und am besten wäre eigentlich, man hat viel verschiedene. Und dann hat die Agentur, die Familie Butz, die wohnen beim XXX-Lutz. Das heißt, die Familie hat ja ursprünglich, viele werden das heute gar nicht mehr wissen, weil die ja alles Mögliche machen, jetzt gerade sind sie in Griechenland, die Familie hat im Möbelhaus gewohnt und dort Schabernack gemacht. Und das war die Familie Butz, die wohnt jetzt beim Lutz, weil der so schöne Möbel hat. Das war eigentlich die ganze Story. Also erfunden hat die Agentur, das Briefing und dass irgendwer im Möbelhaus wohnt, war vielleicht, habe ich auf die Spur gebracht. Und dann hat es nur irgendwie entschieden und mitgetragen. Da war Dr. Schelling und auch die Inhaber. Da waren dann viele dabei, weil war ja nicht unumstritten. Am Anfang war das ja, hätte ich fast gesagt, schwerst grauslich. Aber das war, wir waren ja so klar und wir mussten unbedingt auffallen. Wir haben ja dort alles gemacht. Da sind Kondome in der Fernsehwerbung gewesen, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Dann haben wir mal ja so, weiß nicht, die Mama Putz hat sich dann einmal die Blusen runtergerissen. Weil da haben wir so gemacht, Big Brother, irgendwer wird rausgewählt von der Familie Butz, ne? Und die haben sich halt alle in irgendeiner Weise prostituiert, damit sie nicht ausgewählt werden, ne? Die Familie Butz. Und die war eigentlich oftmals mehr tot, als man glaubt hat, ne? Also, nämlich auch intern, weil alle gesagt haben, so sind wir ja gar nicht, wir sind ja seriös und wir dann so billig in der Werbung und hin und her. Aber es war immer das Credo, wir wollen auffallen, ne? Und wir haben schon mal gemerkt, plötzlich hat man über unsere Werbung gesprochen. Und ich sage ja, ohne Impact ist jede Werbung wertlos. Die beste, die den Markenkern am allerbesten trifft, ohne dass ich einen Impact habe, ist einmal alles wertlos. Zuerst muss ich mal auffallen. Und dann kann ich darüber streiten, mit welchen Mitteln. Und wir haben das schon sehr, sehr brutal gemacht. Das hat einmal dann der Robert Klapke mit Dreiwecker gesagt, man liebt sie oder man hasst sie, aber man kennt sie. Und ich glaube, das hat es am besten umschrieben. Und ist vielleicht heute noch, dass manche einem sagen geht, mittlerweile ist eher so, dass das Feedback von den Kunden, es werden viel lachen, weil die werden sagen, nein, ich finde es immer scheiße, aber viele sagen, der eine war ganz gut, der ist aber jetzt richtig blöd. Oder umgekehrt. Jetzt hat so viel Blöde, aber der gefällt mir jetzt einmal. Also mit dieser Fülle an verschiedenen Genres, die wir bedienen, haben wir, glaube ich, auch ein bisschen einen Unterhaltungswert in den Werbeblock gebracht, und das war mir auch immer wichtig, weil ganz ehrlich, ich selber schaue auch nicht gern Werbeblöcke an. Und wenn man das schon anschauen sollte, dann sollte man ein bisschen unterhalten werden. Das geht manchmal bei Fernsehspots eh an. Ne?
Unsere das nicht. Und das soll in Erinnerung bleiben mitunter. Das ist ja das Wesentliche dabei, nicht? Und das soll ein bisschen polarisieren ja auch, nicht? Und das soll auch nicht egal sein mitunter. Ich erinnere mich an ein zweites Unternehmen, das es leider nicht mehr macht, nicht? Und nur letztes Jahr oder vor 2 Jahren nochmal kurz als Revival wieder gegeben hat. Das war Humanik und der Franz.
Ja.
Und das war ja genauso, nicht? Also eigentlich auch in meiner Jugendzeit, nicht? Also eine Werbung, die sehr polarisiert hat mitunter. Aber man sieht jetzt einmal, du erinnerst dich dran, ich erinnere mich dran, ne? Obwohl es ja seit Jahrzehnten nicht mehr gibt.
Wahnsinn, Wahnsinn. Und ja, irgendwie mit der Familie haben wir halt irgendwo, es gehört ja immer ein bisschen ein Klick dazu, ne? Wir haben ja das auch nicht gewusst. Die Kampagne war ja nicht auf 20 Jahre angelegt, ne? Die Kampagne war mal auf ein halbes Jahr, vielleicht ein Jahr angelegt, ne? Und dann hat man einfach gesagt, okay, auf dem bleiben wir drauf. Und heute ist es natürlich, Werbung ist ja auch viel Handwerk, ne? Wir deklinieren das ja immer sauber runter, ne? Wir haben dann irgendwann auch mit Musik uns, beschäftigt, nicht? Mit Musik kannst wahnsinnig einfach einen Fernseher und einen Radiospot miteinander verbinden. Das geht ja immer. Ich habe immer gesagt, das ist so wie, was merkt man sich mehr? 5 Watschen oder ein richtige, nicht? Ich glaube, die 5 merkst du mehr, nicht? Das heißt, immer wieder an alle Touchpoints mit möglichst den gleichen Botschaften, natürlich, aber auch mit den gleichen, wie soll ich sagen, Tonalitäten und Bildern. Und die Tonalität vom Radiospot auch in den Fernsehspot zu übernehmen, ist ja ganz ein einfaches Mittel, und plötzlich hat es eine Verbindung, eine Verschränkung, die sich gegenseitig verstärkt. Und das Gleiche ist auch bei Bildern, ne? Wir haben eigentlich den Nutzer mit einem Bild aufgelöst. Ich meine, jetzt ist XXXL selber schon ein Bild, muss man sagen. Unser Logo ist ja auch ein Bild, Wortbildmarke im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Familie Putz ist ein Bild. Und Bilder kann man sich viel einfacher merken. Das ist zum Beispiel auch dieser rote Stuhl, ist ja auch so eine Geschichte. Der ist ja dann in Wahrheit über Deutschland gekommen und dort haben wir gesagt, da haben wir ganz viele verschiedene Marken gehabt. Unterschiedliche, neue werden an Mobil, ja. Die wollten wir behalten. Dann haben wir gesagt, wir brauchen irgendwas Verbindendes. Und dann haben wir präsentiert, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ja, und ist so. Nicht? Erklär mal, dass da 17 Möbelhäuser zusammenkehren. Wenn du sagst, die mit dem roten Stuhl ist am einfachsten. Nicht? Hast das Bild dazu und das haben wir transportiert. Das war. Und der rote Stuhl war auch nicht jetzt von heute auf morgen eingeführt. Das ist auch eine ganz lustige Geschichte eigentlich. Ich habe diese Werbelogos, diese Türme mit einem Logo drauf. Das finde ich eigentlich schrecklich. Ja. Also, jeder kennt das. In Oberösterreich gibt es eine ganz markante Stelle da in Ansfelden, da fährst du vorbei und jeder hat seinen Stecken und jeder schaut, dass der noch größer ist mit noch größerem Logo. Unkreativ, nichtssagend, alles. Und dann habe ich mir gedacht, na, das, eigentlich gehört es ja verboten oder man macht irgendwas Kreatives drauf. Dann wollte man ja am Anfang, oder war mein erster Vorschlag, dass man Stehlampe draus macht. Einfach oben, wo das Logo ist, eine Stehlampe und da das Logo drauf und dann noch beleuchtet das den Parkplatz. Geile Idee, geht leider nicht mit dem Winddruck, weil man sich gar nicht vorstellen kann, was in der Höhe für Wind herrscht oder für Druckverhältnisse.
Baulich. Ja, aber Stuhle dann mit vier Beinen.
Du sagst das genau, das war dann der Grund, dann habe ich den präsentiert, den haben wir immer wieder präsentiert. Das war eher schon fast an der Grenze der Zumutung, weil der Chef hat ja immer schon gesagt, jetzt ist aber, wenn du den noch einmal präsentierst. Und das Glück war dann, in Nürnberg haben wir ein Möbelhaus gebaut und dort haben in Nürnberg gibt es keine Werbetürme, ist dort verboten. Und unser Bauchef hat ja alle Pläne und auch den Preis schon gehabt und hat dann dort gesagt, bei der Behörde in Nürnberg, ja, einen roten Stuhl. Sagen die, ja, das könnt's machen. Dann haben wir dort einen roten Stuhl gemacht und dann ist der leider verstorbene Chef, ist ja immer mit dem Zug rausgefahren nach Nürnberg und ist immer dann ganz falsch in die Taxis eingestiegen und hat gesagt, bringen Sie mich zu dem einen eigenen Möbelhaus. Und die Taxler haben dann immer gesagt, ah, das mit dem roten Stuhl. Ne? Und plötzlich haben wir aber erkannt, auf was wir da wieder sitzen. Und deswegen sind das auch so Zufälle oder man muss so solche Signale auch aufnehmen. Und dann natürlich draufbleiben. Weil Konsequenz ist natürlich in dem Ganzen, wenn man über Marketing redet, ein Riesenthema. Ne? Man könnte ja sagen, nach 25 Jahren fällt euch nichts besser sein wie die Familie. Ne?
Und jetzt eine kurze Unterbrechung in eigener Sache und in wichtiger Sache mitunter. Denn für alle Unternehmer, für alle Führungskräfte da draußen gibt es immer einige Themen, die aus meiner Sicht besonders wichtig sind. Und das sind die Themen einfach Sales, Marketing, Kommunikation und Unternehmertum. Und dafür gibt es Jahr für Jahr den Fresh Content Kongress. Und es gibt heuer den 6. Fresh Content Kongress in Graz am 20. April. Und da kommen wieder ganz, ganz tolle Speaker nach Graz. Es wird ein Tag werden voller Inspiration, voller Motivation für dich, für dein Business mit vielen frischen neuen Ideen. Mit dabei sind beispielsweise Martin Limbeck, einer der stärksten, größten Vertriebspersönlichkeiten aus dem deutschsprachigen Raum. Mit seinem neuen Buch Dodoland und mit seinem Vortrag dazu. Es wird mit Sicherheit ganz, ganz toll werden. Mit dabei ist Felix Tönnesen. Viele von euch kennen ihn vielleicht als Startup-Coach aus Höhle der Löwen auch, wo er die Teilnehmer mitunter gecoacht hat. Von der Bühne, von verschiedensten Veranstaltungen. Er ist mit dabei zum Thema Marketing. Ein geborener Verkäufer mitunter, wobei es ja so ist, als geborener Verkäufer, du musst nicht als Verkäufer geboren werden, sondern du kannst als Top-Verkäufer dich einfach trainieren lassen auch mitunter, beziehungsweise dich dazu entwickeln, ist mit dabei Philipp Semmelroth. Philipp Semmelroth, ein Unternehmer, der ein Unternehmen, zwei Unternehmen mitunter aufgebaut hat, irgendwann diese Unternehmen verkauft hat und jetzt sein Wissen aus über 20 Jahren als Unternehmer weitergibt in den verschiedensten Vorträgen, in den verschiedensten Coachings mitunter, aber auch auf der Bühne. Und das wird er auch beim Fresh Content Kongress machen. Mit dabei ist Yvonne de Barck zum Thema Körpersprache. Körpersprache ist in Verhandlungen, in der Kommunikation ein ganz wesentliches Thema. Und wenn wir schon im Bereich der Kommunikation sind, da ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig, richtig rhetorisch gut drauf zu sein. Und das ist das Spezialgebiet von Michael Ehlers, einem der bekanntesten Rhetoriktrainer aus Deutschland. Und ich werde einiges zum Besten geben von meinen 151 Stories, die es demnächst auch als Buch geben wird mitunter. Und das alles von 9 bis 18 Uhr beim Fresh Content Kongress am 20. April in Graz. Alles Weitere findest du auf www.fresh-content-kongress.com. Wir sehen uns. Bis dann. Diese Beständigkeit jetzt einmal im Marketing auch ist mitunter vielleicht, ja, klarerweise ein Erfolgsrezept auch, aber wenn ich mich so zurückerinnere, ihr wart immer besonders stark im TV und ihr wart immer besonders stark im Prospekt. Also jetzt in meiner Wahrnehmung. Natürlich auch Plakat, natürlich auch Radio mitunter. Digital gab es vor 2000 im Grunde genommen ja auch gar nicht, wenn man das so sagen will. Ist dieses Verhältnis jetzt auch gleich geblieben über die letzten Jahre, Jahrzehnte mitunter? Weil TV seid ihr noch immer stark präsent. Prospekt fällt mir auf, allerdings in meiner Wahrnehmung vielleicht ein bisschen weniger mitunter. Kann das sein? Wie hat sich das verändert in dieser Weise?
Ich muss jetzt schon wieder lachen, das sehen die Zuhörer wieder nicht, weil du da genau einen Punkt drauf hast. Ich glaube, wir damals, 1998, waren wir in jeder Mediengattung der 5 größte Spender. Wir haben 5 meisten TV-Budget gehabt, 5 meister Hörfunk, 5 meister Print, 5 meister Plakat, 5 meistes Prospekt. So, was wird passieren, wenn du überall das 5, kannst vielleicht sagen, ich bin besonders kreativ, wie 4. Wir haben Folgendes gemacht und das war ja nicht unmutig. Wir haben gesagt, wir streichen alles außer Prospekt und TV. Und im Fernsehen wollen wir zumindest mit den Großen mitspielen. Wir waren ja mit unseren Budgets, wie gesagt, überall 5. Und haben gesagt, Fernsehen, auf das setzen wir, Bewegtbild, und haben das bis heute so besetzt, dass wir dort immer die Nummer 1 sind. Immer überall. Und in dem Share of Voice, man muss sich das ja immer zum Markt anschauen. Und das Fernsehen ist für uns bis heute ein Lead-Medium. Natürlich muss man Fernsehen auch gut machen, weil per se, dass man Fernsehspots macht, das bringt nichts. Aber das war eigentlich eines unserer Erfolgskonzepte. Da gibt es ja so viele. Wir haben im Ladenbau und im Einkaufen, man muss immer aufpassen, wenn man da so jetzt nur über Werbung redet, dann glaubt man, die haben alles gut gemacht. Da gibt es ja ganz viele Facetten, dass eine Firma die Nummer 1 wird. Das wird ja nie das Marketing allein. Aber es ist für uns in der Mediastrategie sicher ganz wesentlich der Weg gewesen, dass wir Prospekt und TV und TV immer als Lead-Medium gesehen haben. Und wir sind auch im Digitalen, wahrscheinlich in Österreich, fast von Beginn an die Nummer 1 mit Bannerwerbung und Konsorten. Ja, das kann man ja nicht so messen, da gibt es keinen Mediafokus, da gibt es keine offiziellen Zahlen. Das war eigentlich dann das Nächste, also später hat man dann, wenn man genug Geld hat, kann man alles machen. Heute findet man uns in allen Mediengattungen. Aber wir haben das digital von Anfang an sehr, sehr, sehr ernst genommen und auch spielerisch benutzt. Ne? Also sei es die ersten Webseiten, das war ja damals, weiß ich noch, der Lucky Nutz, eigentlich Peinlichkeit, heute schon nie wieder viel. Die erste Webseiten, wo man gesehen hat, das waren ja nur Spülwebseiten, da hat sich gar noch nicht so Produkte draufgegeben. Ne? Das war dann der Lucky Lutz, der irgendwie in einer Western-Umgebung reitet und hinten ist Möbelhaus. Also,
aber genau das ist vielleicht auch das Erfolgsrezept. Ich erinnere mich da an ein Zitat von White Hoffman, das ist der Gründer, Mitbegründer von LinkedIn auch, ne? Der irgendwann einmal gesagt hat, wenn du dich für deine erste Version später nicht schämst, hast du zu spät angefangen.
Das erste, also, wirklich, das war teilweise die Sachen, die wir da gemacht haben, ist wirklich, aber wir haben das immer spielerisch halt so mitbetreut und das geht auch, wir haben immer so eine Neugierde gehabt, ja? Und es geht ja immer auch um Differenzierung, nicht? Man muss ja immer schauen, dass man was anders macht wie sein Mitbewerber, nicht? Dieses immer kopieren bringt dich ja nie zur Nummer 1, nicht? Du kannst maximal eine gute Nummer 2 werden. Und so, ja, haben wir eigentlich, und die Firma nach außen ist natürlich eine Firma ja immer ein sehr, wie soll ich sagen, sehr rationales Gebilde. Nicht? Die Firma intern ist schon richtiger gerade. Die Leiter sind er gerade, die Menschen sind er gerade. Ich sage immer, es ist eine Ansammlung von Arbeitsbienen. Das sind ganz fleißige, ganz bodenständige Menschen. Vielleicht ist es auch, weil wir mitten in Oberösterreich sitzen, weil die Familie so bodenständig ist, der das Unternehmen gehört. Also wir sind ja sehr, sehr einfache Menschen mit einem starken Willen, die aber vielleicht auch sehr nahe bei den Konsumenten sind. Vielleicht hat uns das auch immer so mitgetragen.
Aber du hast gesagt, damals, vor 25 Jahren, habt ihr auf 2 Kanäle fokussiert. Das war TV und das war Prospekt mitunter. Wie schaut die Verteilung heutzutage aus? Welche? Also ganz TV ist noch immer federführend vorne, ganz weit.
In Österreich sind wir de facto in allen Mediengattungen jetzt die Nummer eins. So, das ist, sage ich mal, wenn man genug Werbebudget hat, kann man alles machen. Und man muss natürlich sagen, Fernsehen hat ja auch Grenzen, ne? Weil heute nerven wir die Menschen eher mal mit unseren Frequenzen als mit den Inhalten. Und das darf auch nicht sein, ne? Weil wenn dann ständig der Nutzpunkt kommt, dann wird es auch bedroht. Also, jetzt muss man das nur dann sehr differenziert sein beim Nutz. In der Denke ist immer noch Fernsehen unser Leitmedium. Digital ist riesig wichtig geworden. Das hat dann zwei Facetten mit unserem eigenen Online-Shop und der Online-Shop-Organisation. In andere Länder, wo wir in der neuen Angreiferposition sind, ist die Strategie eine ähnliche. Das heißt, wir schauen, wann können wir Fernsehen, hätte ich fast gesagt, als Waffe nutzen, aber als Mittel nutzen, um am Markt eine Aufmerksamkeit zu kriegen. Und das ist auch heute noch, trotz Digitalisierung, ich sage noch, man kann ja auch digital Bewegtbild machen, ne? Das ist ja nur eine andere Form der Ausspielung, weil ob das jetzt ORF 1 heißt.
Oder ich bin auf YouTube kommt.
Auf YouTube oder ich bin auf Wurscht jetzt in irgendeinem Videoportal als Pre-Roll unterwegs, macht ja nicht den großen Unterschied. Bewegtbild kann halt so viele Dinge auf einmal vermitteln, weil es hat Ton, es hat Bild, es kann Geschichten erzählen und unsere Spots erzählen ja idealerweise eine Geschichte. Und das ist der Vorteil vom Bewegtbild.
Und wie wichtig ist Prospekt noch immer? Ist es zurückgegangen, auch jetzt, wo die Papierpreise so massiv gestiegen sind, die Druckpreise mitunter? Oder bleibt ihr da genauso jetzt einmal am Ball, am Gas mit dabei?
Da wird natürlich wahnsinnig viel diskutiert und ausprobiert, aber nach wie vor hat das eine Bedeutung. Das ist, man glaubt immer, die Leute sind eh nur digital. Dieses haptische Erlebnis im Postkasten, auch wenn es viele Werbeverweigerungen, da gibt es ja alle möglichen Argumente gegen den Prospekt, ist das für uns immer nur ein sehr, sehr wesentlicher Faktor. Natürlich ist es zurückgegangen und natürlich die Druckpreise haben eins bewirkt, dass die Prospekte alle dünner geworden sind. Im Wesentlichen haben das alle Händler also gemacht, nicht? Man hat halt früher vielleicht 32 oder 48-seitige Prospekte gehabt und hat jetzt 24 oder 16 Seiten. Das ist im Fall passiert und die Mediengattung Prospekt hat in sich selber eigentlich die Mehrkosten einsparen müssen. Es ist nicht, und das ist gar nicht zur Diskussion gestanden, zu Lasten von anderen Mediengattungen gegangen, weil dann wäre das ja böse geworden. Nicht? Prospekt macht im Gesamtvolumen schon, ist das ein nicht unbedeutender Faktor von dem, was wir an Werbegeld investieren. Und da muss man nur sagen, es gibt natürlich wohl in den ganzen Ländern, wo wir tätig sind, so nehmen wir auch schon 13, muss man immer schauen, dass das pro Land der Prospekt unterschiedliche Wertigkeiten hat. Und jetzt haben wir in Österreich die Situation, dass mit der Post eine überragende Verteilqualität ist und Österreich aus dem heraus schon ein Prospektland ist. Es gibt andere Länder, wo die Werbeverweigerung einiges höher sind. Das geht schon in der Schweiz los. Es gibt Länder in Osteuropa wie Ungarn, wo die Verteilqualität so schlecht ist, dass das Medium einfach deswegen auch keine Chance hat, weil es einfach nicht an den Mann kommt.
Jetzt machen andere Kollegen aus der Baumarktbranche, haben den Prospekt abgeschafft und haben gesagt, wir konzentrieren uns rein auf unsere App jetzt einmal, also nicht rein. Sie sind gut in Printwerbung, in Tageszeitungen immer wieder vertreten, so wie ich den sehe. Aber hat eine App wirklich so eine große Bedeutung schon mitunter? Oder welche Erfahrungen habt ihr jetzt einmal damit, mit diesem Bereich? Was kann das bringen oder so? Oder womit beschäftigt ihr euch jetzt einmal intensiv in der digitalen Welt mitunter auch?
Sehr schwierige Frage. Wir sind beim App beide nicht dort, wo wir sein wollen. Ja? Deswegen ist es schwierig. Jetzt kann sein, wir genieren uns heute fürs App, also ist es in 20 Jahren richtig. Wir haben ja schon lange eine App. Ja? Jetzt muss man nur sagen, dass das natürlich hinten teilweise, wenn man auch so gewachsen ist mit historischen EDV-Systemen, gar nicht so einfach ist, ein ordentliches App mit allen Daten herzubekommen. Und dann natürlich mit dem ganzen Datenschutz ist das alles nicht viel einfacher geworden. Das heißt, wir glauben, dass eine App wahnsinnig wichtig ist. Wir glauben aber auch, dass es an diese Koexistenz von verschiedenen Dingen, also über eine App alleine, würden wir uns das heute gar nicht trauen. Jetzt glaube ich, dass unser digitaler Auftritt, nämlich der Online-Shop, dass das einmal, wie soll ich sagen, überhaupt das Wichtigste ist, weil in Wahrheit haben wir nur unsere Ausstellungsfläche zu den Kunden nach Hause aufs Sofa verlagert. Ja, das heißt, unser Bestreben ist, dass der Kunde daheim genauso das Erlebnis schon von einem Möbelhaus hat. So, eine App. Und bei App gibt es ja auch unterschiedlichste Philosophien. Da kann der Shop mit drauf sein oder es ist nur das Stammkundenprogramm. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Wir arbeiten jetzt da an einem Konzept. App kann wahnsinnig viele Servicefunktionen erledigen. Zum Beispiel bei uns, du kannst dort einen Selbstabholer, also einen Transporter buchen. Du kannst dort theoretisch dein Zustelltermin vereinbaren und. Da gibt es so viel, unendlich viele Möglichkeiten. Und jetzt muss man aufpassen, dass man auch den Kunden nicht überfordert, ne? Weil natürlich alles auf so einer kleinen Fläche von einem Handy hinzukriegen, mit einer ordentlichen Navigation, das ist schon herausfordernd. Da diskutieren wir gerade wieder mit dem jetzigen App, würde man wahrscheinlich keinen Oscar gewinnen, mit zukünftigen vielleicht. Aber es ist wichtig und man muss jetzt, das hat so viele Facetten, weil das eine ist, zum Reichweite erzeugen, aufzufallen und die Marke zu bilden. Und eine App ist ja eher dann schon in dem Verkaufspadel viel weiter hinten. Und jetzt muss man immer sehen, wenn man das ganze Marketing und Werbung anschaut, hast du ja einerseits die Aufgabe, Marke zu machen und andererseits heute oder morgen einen Umsatz zu machen. Und das sind Dinge, die sich nicht ausschließen, aber auch zwei Disziplinen sind. Also das muss man immer so im Kopf haben. Und in eine Marke zu investieren, ist natürlich eine wahnsinnig langwierige und kostenaufwendige Geschichte. Weil den Erfolg kriegst du ja nicht morgen. Ne? Also wenn du heute einen Monat Fernsehen machst, hast du in Österreich im Möbelhandel eine Bekanntheit wahrscheinlich von nicht einmal 10%. Ne? Und wir sind heute schon bei 90. Also da braucht man auch einen langen Atem. Man muss irgendwann mal anfangen. Wann ist der richtige Zeitpunkt zum Anfangen? Dann braucht man ein gutes Format. Und wie gesagt, ich sehe den App eher so in diesen Service-Gedanken ganz, ganz wichtig, werden wir auch sehr toll machen. Und man sieht ja auch bei Mitbewerbern insgesamt in dieser App-Philosophie hat sich auch ganz viel verändert. Ne? Also mittlerweile haben die einfach so einen Mehrwert für den Kunden, dass er benutzt wird. Das ist per se kein Werbemedium, wo ich dem Kunden irgendwas aufs Auge drücke. Wenn das keinen Nutzen hat, dann ist er gleich wieder weg.
Aber gibt es jetzt auf der App beispielsweise, oder ist so etwas gedacht, ich war letzte Woche, hatte ich einen Podcast, war bei DM in Salzburg in der Zentrale, nicht, und haben einen Podcast gemacht mit Harald Bauer. Wir haben ja darüber gesprochen, nicht, also Live-Shopping-Formate, nicht, die testen das jetzt einfach mal so aus, nicht, und haben mittwochs, glaube ich, immer am Abend eine Stunde Live-Shopping mitunter. Ganz eine interessante Sache auch, nicht, also wo er natürlich auch sagt, die sind ja auch in verschiedensten Ländern tätig. Es gibt Länder, da kommt es sehr, sehr gut an. Wird es in einer neuen App auch solche Funktionen geben, wo man sagt, ich gehe rein, das Thema Live-Shopping in Asien ist es ja ein ganz großes mitunter, das Thema Live-Shopping, wird man so etwas dann sehen?
Also wir haben Live-Shopping schon ausprobiert, in verschiedensten Variationen. Wir haben auch den Traum erfüllt, ich habe einmal für, weil wir haben ja online auch branchenfremde Artikel und ich habe einmal so eine Infrarotkabine, so einen richtigen Mediashop-Beitrag gemacht.
Ja.
Der deutsche Reporter und auch das hat sogar Glastüren aus echten Glas, ne? Also so. Also, und wir haben in Deutschland, haben die auch ein bisschen probiert mit Live-Shopping. Das war jetzt noch nicht der große Knaller. Kann ich mal sagen, hat man es nicht richtig gemacht, war der Zeitpunkt nicht richtig und und. Ich glaube, die Dinge sind alle mal zu früh und das, was wir machen und wollen, man muss einmal diese Basics, die dem Kunden unmittelbar was bringen und die sogar sind teilweise auch Hygienefaktoren. Dass ich meine Daten gescheit verwalten kann und. Man glaubt ja gar nicht, wie schwierig, dass das einmal drinnen ist, dass man den Kaufprozess sauber, dass er wirklich die Funktionen hat, die der Kunde selber haben will. Und beim Live-Shopping bin ich mir nicht ganz sicher, weil da bin ich eigentlich schon wieder in der Werbung. Und ob ich am App jetzt dann Werbung konsumieren will, ja, wenn es lustig ist oder mir einen Vorteil bringt, ja. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Also wie gesagt, man muss zumindest einmal die Basics und den Kundennutzen machen und das ist eh hart genug. Und dann kann man sowas sicher mit einbauen, weil der Kunde kann ja dort dann in der Navigation eh entscheiden, ob er es nutzt oder nicht. Also bis heute haben wir es probiert, es war noch nicht die große Nummer, aber es ist auf jeden Fall lustig, sich damit zu beschäftigen.
Wie groß ist jetzt eigentlich so die Verteilung zwischen den Umsätzen, die stationär gemacht werden in den Möbelhäusern und dem, was online gemacht wird? Wie stark ist das, also wie präsentiert sich das jetzt?
Ja, jetzt muss ich leider ein bisschen enttäuschen. Bis jetzt habe ich alles sofort beantwortet. Bei den Zahlen sind wir einmal heimlich schlau. Nicht? Also so die großen Verhältnisse von solchen Sachen geben wir irgendwie nicht preis, aber so viel kann man sagen. Das hat ja als kleines Pflänzchen angefangen und mittlerweile ist es ein großes Pflänzchen. So, wie kann ich das gut umschreiben, dass man es sich trotzdem vorstellen kann?
Ja, liegt es irgendwo, ich sage mal jetzt irgendwo zwischen 10% und 20% des Umsatzes, des online ungefähr ist so.
Könnte sein. Bei Ikea weiß man es ja, der sagt es ja, ne? Der sagt ja sogar, glaube ich, über 20%. Das sind wir nicht, weil man muss sich ja vorstellen, dass bei uns ja sehr viel über sehr große und sehr konfigurierbare Möbel läuft. Also online wird ja Sitzgarnitur um 10.000 Euro nicht verkauft. Es werden dort ja online de facto keine Küchen verkauft. Das heißt, bei uns vieles von unseren Sortimente ist gar nicht online affin. Der IKEA ist 1:1 de facto online affin, außer die Küchen wieder. Also deswegen ist da der Unterschied, also da liegen wir weit nicht dort, aber wie gesagt,
schwierig. Wo liegt denn etwa die Grenze, was online gekauft wird? Ist das bei 1.000 Euro oder 3.000 Euro?
Pro Warengruppe unterschiedlich. Du kannst jetzt sagen, bei Sitzgarnituren geht es bis zum Wert von XY, bei Boxspringbetten geht es so weit, bei Drehsesseln geht es weiter. Also es gibt durchaus Produkte, wo die auch sehr wertige Drehsesseln kaufen, also zum Beispiel so Bürostühle. Da hat man es nicht so die Hemmungen. Schwierig wird es überall, wo Stoffe und Sitzkomfort eine größere Rolle spielen.
Verstehe.
Dann muss man natürlich hier sagen, jetzt ist ja die Konstellation auch wieder in allen Ländern unterschiedlich. Deswegen, dieser Anteil in Österreich ist vielleicht geringer wie in anderen Ländern, weil wir alle 50 Kilometer Möbelhaus haben. Es gibt aber Länder, wo wir erstens nicht flächendeckend sind oder wo die Filialdichte nicht so groß ist. Und da spielt natürlich dann online oder auch der Online-Shop eine größere Rolle und auch der Online-Anteil ist klarerweise ganz größer, um einiges größer. Ne? Aber, und das hat ja auch dieser Anteil am Umsatz hat natürlich jetzt durch Corona ja noch mehr Bedeutung gehabt. Da waren wir riesig froh, dass wir eigentlich zu dem Zeitpunkt schon so ein professionelles Team gehabt haben und man glaubte gar nicht, wir haben riesige Investitionen in Lega gemacht. Aber unsere größten Investitionen in den letzten 2 Jahren waren Lega. Also außer Zukäufe natürlich, aber wir haben in Zurndorf ein Lager mit 500.000 Quadratmetern, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Kann mir das jetzt gerade auch nicht vorstellen, weil 500.000 Quadratmeter für mich quasi nicht fassbar ist, jetzt so im Kopf.
Unvorstellbar. Und dieser ganze Online-Bereich bedingt es aber, dass man das Zeug auf Lager führt, weil heute waren unsere Filialen die Lagerfläche, beziehungsweise der Rest ist kommissionsweise vom Lieferanten gekommen und online spielt Lieferzeit viel mehr Rolle wie im stationären Möbelhaus. Ne? Weil der Kunde ist gewohnt, dass er da 2, 3 Wochen, 6 Wochen warten muss. Online ist er das nicht gewohnt. Ne? Weil da ist dann schon die Frage, brauche ich eine Lieferzeit von 1 Tag, 3 Tage, 7 Tage, was ist da zumutbar? Und das bedingt sehr viel Lagerfläche. Und da muss man auch groß denken, mutig sein, vorausschauend sein, dass man solche Lagerflächen dann, wie soll ich sagen, auch finanziell stemmt und freigibt. Und da hat uns dann auch wieder in Corona super geholfen. Also, wie gesagt, das gehört immer ein bisschen Glück dafür, weil in Corona waren wir natürlich super verfügbar, wo die Lieferketten zusammengebrochen sind, weil wir ja so große Wege haben, auch schon für online geplant haben. Also, da hilft vieles zusammen. Also, wie gesagt, auch der Online-Handel ist ja nicht so einfach wie, ich mache jetzt irgendeine gute Werbung oder gute Seiten, sondern da ist ganz, ganz viel Logistik. Da gibt's ganz, ganz viele Dinge, die da funktionieren müssen. Und das Geschäft ist eine Spur anders wie stationär. Deswegen haben wir da eine ganz eigene Expertengruppe, die in der Firma, sagen wir mal, relativ autark dieses Business aufziehen. Das hätte es wahrscheinlich auch nicht in der Qualität und Professionalität gegeben, wenn man die nicht so selbstständig laufen hätte lassen.
Und die laufen. Die müssen einfach ein bisschen anders denken, oder? Die müssen anders denken als wir im Filialgeschäft.
Ja, natürlich müssen sie zum Teil anders denken, aber sie müssen natürlich viel mehr in Prozessen denken. Ne? Also wenn ich jetzt an die ganze Logistik denke, dann das Pricing ist dort natürlich schwieriger und anders, weil du halt, die wissen ja noch 1.000 Wettbewerber. Ne?
Ja.
Die stationär nochmal vielleicht gar nicht so Rücksicht nehmen und im Fokus haben, die müssen alle im Fokus haben. Und das ist schon ganz gut macht, glaube ich. Wir sind da schon gut dabei. Man muss immer aufpassen, weil wenn man sich dann immer mit Amazon vergleicht, das ist halt schon einmal eine andere Nummer. Außerdem hat der leichtere Produktkategorien, ne? Weil ein Buch zu verschicken ist viel, viel einfacher und auch kostengünstig, weil das kostet genau das Porto, als wie jetzt eine Sitzgarnitur, wo dann vielleicht nur 2 Menschen in einem LKW sitzen, du brauchst den LKW, du fährst 50 Kilometer wohin, die müssen das aufgetragen. Also, und dann hast du eine Sitzgarnitur um 599. Wie viel darfst du dafür verlangen, dass der Kunde das online kauft? Ne? Jetzt sage ich, der richtige Wert wäre vielleicht 150 Euro, dann sagt der Kunde, er spinnt sich. Ich kann nicht so von 5,1 und 150 kostet die Zustellung. Wäre aber vielleicht der richtige Preis. Ne?
Genau.
Beim Waschmaschinen-Service kennen wir es eh alle, da zahlen wir es eh. Ne? Wenn irgendein Handwerker kommt oder die Heizung einstellen, da hast du gleich einmal 150 Euro Anfahrtspauschale, da ist uns ja da akzeptiert man es.
Ja, weil ich eine andere Wahl habe.
Genau, und im anderen halt nicht. Und alle die anderen Händler haben das natürlich, sind da sehr offensiv mit dieser am Anfang Gratis-Lieferung gestartet. Aus der Historie, jetzt kann das eh keiner mehr halten, ne? Weil man muss das in etwa trotzdem irgendwie lukrieren, dass das sich auch rechnet, so ein Online-Geschäft.
Wenn ihr jetzt so dieses große Lager gebaut habt, dann muss es ja auch so sein, dass ihr natürlich auch einmal Prognosen angestellt habt, dass ihr sagt, okay, in 5 Jahren verdoppelt sich online noch einmal, deswegen brauchen wir so ein großes Lager. Oder bis 2030 verdoppelt sich das noch einmal. Wovon geht ihr aus? Wie es denn sein wird? Kann man das überhaupt irgendwie wirklich realistisch so einschätzen?
In unserer Firma kann man gar nichts einschätzen. Ja, wenn wir nämlich morgen irgendeinen großen Dazukauf von unserer Filialnetz erweitern, brauchen wir auch mehr Lager. Und wenn wir das Filialnetz erweitern, steigt da der Online-Umsatz. Das heißt, es ist bei uns extrem schwierig, so ein Forecast, weil ich behaupte mal, selbst unsere Inhaber hätten vor 5 Jahren nicht sagen können, dass wir in der Schweiz binnen 3 Jahren die Nummer 1 werden. Durch Zukäufe. So, und plötzlich hast du alle Lageraufgaben der Welt. Natürlich kann man ja Lager auch mieten. Man muss ja nicht alles kaufen. Also oder bauen. Ne? Also
ja, wenn es schnell gehen muss, muss ich mieten, klarerweise.
Muss man mieten. Ne? Ist ja immer die Frage, man muss das ja rechnen, eigen oder mieten. Aber wenn zum Beispiel in Zuhlendorf ja auch ein Teil des Online-Sortiments versendet wird, dann tut man halt gut dran, dass man das halt in eigenen Händen hat. Und wir wollen grundsätzlich, auch in unserer Philosophie, wir schauen in der Firma immer, dass wir möglichst alle Schaltstellen selbst machen und nicht outsourcen. Zum Beispiel unsere Restaurants betreiben wir selber. Das war nie irgendeiner, dem wir halt unsere Restaurants verpachtet haben, sondern von ganz bewusst von Anfang an wollten wir die Portionsgrößen selber bestimmen, die Qualität selber bestimmen und die Preise selber bestimmen. Und genauso ist es bei der Logistik, je mehr man selber in der Hand hat, desto mehr kann man Entscheidungen plus minus treffen, kann man strategisch einwirken, weil schneller. Deswegen schauen wir schon, dass wir die Logistik weitestgehend oder eigentlich komplett selber im Griff haben.
Wenn man dich so hört, ne, das ist vielleicht genau das, dass du sagst, bei uns in der Firma kann man gar nichts planen, weil vielleicht kauft man wieder irgendetwas dazu oder das ergibt sich mitunter. Ist das genau für dich eigentlich so genau das Spannende dabei, dass es eigentlich immer wieder so die neue Herausforderung kommt, anstatt zu sagen, ja gut, jetzt bin ich da, mache einen gemütlichen Job mitunter, gehe vielleicht auch einmal um 17 Uhr nach Hause, ich muss jetzt dazu sagen, wir haben 19 Uhr am Abend, ne? Du sitzt immer noch im Büro, ne? Und wahrscheinlich nach dem Podcast auch noch, ist genau das das Spannende, dass da immer wieder etwas Neues, wirklich Großes daherkommt auch?
Das hat, ja, auch. Jetzt sage ich mal, der Handel ist ja jeden Tag spannend, weil der Kunde, den ich gestern aufgeschrieben habe und was verkauft habe, den muss ich ja heute wieder an Neichen erkämpfen. Das heißt, Handel ist sowieso immer spannend. Und ich muss sagen, ich habe alle Facetten miterlebt, wo vom kleinen Guerilla bis irgendwo, bis hin zur Nummer 1. Die Nummer 1 zu verteidigen ist mindestens so viel Aufgabe und Kraftanstrengung, wie als Nummer 5 zu Nummer 4 oder 3 zu werden. Also alles spannend, natürlich für uns selber. Wir kriegen das ja in der Zentrale in unterschiedliche Qualitäten mit, wenn die Firma wächst. Weil, und da muss man auch unsere Philosophie verstehen, wir haben ja, wenn wir eine Firma übernehmen, ist es nicht so, dass dort schlagartig alle weg sind und alles wird in der Zentrale gemacht. Ganz im Gegenteil. Und das ist vielleicht auch das Erfolgskonzept vom XXX-Lutz oder von unserer Gruppe, dass wir eigentlich ein Best-of von 50, 100 Möbelhäusern sind. Weil wenn wir einen kaufen, lassen wir dort das Management, machen einen Know-how-Transfer und die müssen im Land eigenverantwortlich einen Laden auf die Füße bringen, besser machen oder weiter behalten, weil wir sind ja nicht nur Sanierungsfälle oder eigentlich nicht in der Regel Sanierungsfälle, sondern ein paar, wo man im Ergebnis was tun muss, und andere, zum Beispiel die Lesninas, die haben wir gekauft, die haben damals Gewinn gemacht, die machen heute Gewinn, die machen komplett eigenständig ein Geschäft, schöpfen aus einem zentralen Know-how. Und ich glaube, das ist in der Philosophie wichtig und wahrscheinlich eines der Erfolgskonzepte, und ich habe es ja am Anfang gesagt, es gibt ja viele Erfolgskonzepte unserer Gruppe, zu dem Gedanken zu kommen, dass man einmal loslassen muss. Aber wenn man weiß, dass das am Anfang machen, die vielleicht nicht die besten Entscheidungen, aber sie sind näher am Markt, sie sind eigenverantwortlich, wir bleiben agiler, weil es ist eine Utopie, dass man glaubt, dass man aus Wölsen heraus 13 Länder mit 370 Filialen steuern kann, in 3 verschiedenen Vertriebsschienen. Da kann man natürlich ein Controlling machen und Benchmarks setzen, aber die Arbeit erfolgreich vor Ort in den Ländern, die den Markt kennen, und aber wenn wir jetzt doch immer das Digital mitspielen, die digital sind die Unterschiede in den Ländern ja auch. In Tschechien gibt es zum Google eine zweite Suchmaschine, wie Chesnam, ne? Zum Beispiel. So, das hätte ja von uns überhaupt keiner im Fokus. Ne? Wir würden sagen, Google, und den Google, den machen wir dann über ganz Europa. Und so. Und das ist enorm, enorm wichtig, dass wir da auch so denken.
Verstehe. Lieber Thomas, herzlichen Dank für den tiefen Einblick in die Möbelwelt, in die Verkaufswelt, nicht? Beim Marktführer, bei der Nummer 1, mitunter in vielen Ländern. Das war ja wirklich ganz spannend und interessant. Ich hoffe, wir machen den Podcast wieder mal, wenn ihr auch weltweit dann die Nummer 1 seid. Wird ja wahrscheinlich in
den nicht
mehr lange dauern, würde ich annehmen. Nicht? Also,
ich hoffe, wir machen ihn dann, wenn die Zuhörer spannend gefunden haben. Dann machen wir nochmal.
Das glaube ich jetzt schon, dass die den spannend finden, weil da waren wirklich ganz spannende Antworten mit dabei. Nicht? Also es hat mir selbst einen tollen Einblick gegeben, jetzt einmal auch nicht in die Denkweise auch, nicht? Wie man denn wirklich, ich sage mal, so wie du es genannt hast, nicht vielleicht von einer No-Name nicht zur Nummer 1 wird. Nicht? Und das finde ich schon ganz, ganz toll. Nicht? Und allein deshalb ist es mit Sicherheit für die Zuhörer ganz, ganz interessant. Thomas, so wie immer am Abschluss des Podcasts kommen noch ein paar persönliche Fragen mitunter auch. Was sind denn so deine drei Lieblings-Apps auf deinem Handy beispielsweise?
Auf meinem Handy, also
nicht, müssen nicht unbedingt die meistgenutzten sein, nicht? Weil
meistgenutzten. Gut, jetzt habe ich, also sei ich relativ einfach. Das Instagram ist natürlich eins. Das zweite ist meine Bank-App, weil das braucht man halt einfach. Nicht? Man muss, deswegen sieht man, es sind ja praktische Dinge. Also jetzt gehe ich vielleicht die meistgenutzte, das Liebste ist mein Bankkonto nicht. Das Instagram ist ganz lustig, dann habe ich natürlich eine Wetter-App, wo man halt immer wieder mal sich beschäftigt. Und dann muss ich mal schauen, TripAdvisor taugt mir ganz gut. Schaue ich nämlich eh gerade da auf mein Handy, was ich dann so wirklich nicht rational, sondern emotional benutze. Das ist sicher der TripAdvisor, das Instagram. Und dann würde ich sagen, als drittes, Miam. Das ist jetzt.
Jetzt ja, muss klar, wenn man so lange arbeitet, ne, dann hat man mitunter auch nicht unbedingt die Zeit, ne, dass er dann zu schauen, dass man noch lange kocht oder wie auch immer. Stell dir vor, du würdest von mir 5.000 Euro kriegen, sie entweder zu investieren in Airbnb oder in Lufthansa. Wo würdest du das hingeben? So quasi New Economy, Plattform Economy oder...
Also ich bin jetzt nicht gerade der große Finanzspezialist und wer Aktientipps hat, sollte nicht mich fragen.
Oder Tipps. Aber gefühlsmäßig.
Ja, gefühlsmäßig würde ich irgendwie in die Lufthansa investieren, aber ich glaube deswegen, weil halt Fliegen eine gewisse Freiheit ist, dass man zu Orten kommt, wo man nicht so kommt, wobei man ja selber jetzt eigentlich auch schon anfängt zum Umdenken. Nicht? Zum Beispiel heuer im Sommer werde ich wahrscheinlich gar nichts hinfliegen, weil man kommt schon, aber das beschäftigt uns auch, das ist im ganzen Beitrag, wir wollen so kommen, das Nachhaltigkeit beschäftigt und schon, auch wenn wir eine große Gruppe sind und da nie der Beste sein können vielleicht, aber man fängt wahnsinnig viel zum Denken an. Ich war in ein paar so Workshops intern, da haben wir jetzt wirklich auch gute Leute, die sich damit ernsthaft beschäftigen, das ist auch von den Inhabern gewolltes Thema, nicht gezwungen. Und wenn du da dann schon so schaust, ich war da jetzt am Workshop und dann kannst du deinen persönlichen CO2-Ausstoß berechnen. Das sollte jeder mal versuchen, online zu machen. Und wenn du dann siehst, okay, zur Arbeit muss ich fahren, das hilft mir nicht. So, jetzt kann ich mal sein, dass ich irgendwann Elektroauto geht, gut, ist okay. Dein Haus muss ich in irgendeiner Weise heizen. Jetzt habe ich Erdwärme, da mache ich nicht groß. Meine ganze CO2-Negativbilanz ist in Reisen. Und das muss einem einfach bewusst sein. Und wenn einem das bewusst ist, muss meine Gast darauf verzichten, weil selbst meine Schwester, die sehr ökologisch ist und halber im Wald wohnt und dort Vögel beobachtet und Frösche rettet, darf es jetzt nicht böse sein, wenn ich das so sage, selbst die fliegt. Ja, aber halt sparsamer. Und ich glaube, das müssen wir uns so ein bisschen im Kopf haben und deswegen will ich Lufthansa nehmen. Aber mit dem Makel, dass ich glaube, dass man vielleicht da und wann zu viel herumfliegt. Und eins muss man sagen, nur ganz kurz, auch lustig, diese Pandemie hat uns ja nicht nur schlimme Dinge gebracht, sie hat uns riesen viele Vorteile gebracht, wenn ich anschaue, bei uns haben sie die Reisetätigkeiten innerhalb der Firma zu internen Terminen um über 80% reduziert. Jedes Meeting ist jetzt online. Und das ist so ein Standard geworden. Und jetzt sieht man, oder auch zum Beispiel die Digitalisierung von Küchenberatungen, das ist alles, das hat uns auch die Pandemie gebracht. Nämlich, wir wurden irgendwie gezwungen und dann wird der Mensch kreativ. Und ich glaube, das müssen wir uns auch immer behalten. Oder eigentlich müssen wir sagen, lassen wir uns nicht immer zur Kreativität zwingen, sondern versuchen wir es so zu heben.
Sollte mitunter so sein, ja. Eine abschließende Frage, wenn du ein Buch zur Hand nimmst, in welcher Form nimmst du das mitunter zur Hand? Weil es gibt da verschiedene Methoden. Das klassische Buch jetzt einmal, oder ist es eher Kindle oder ist es ein Hörbuch?
Nein, für mich ist das klar, das ist ein Buch. Wobei, ein Buch. Ganz ehrlich gesagt, ich bin jetzt ein schlechter Leser, aber wenn, dann sind es halt viel so Reiseführer oder ein bisschen Geschichte oder Biografien. Also ich bin jetzt nicht so der Romanleser, also, aber da gibt's ja keinen richtigen oder falschen Typen. Aber für mich ist das
klar. Nein, klarerweise nicht. Ne?
Für mich ist das ganz klar das Buch, wobei ich wahnsinnig digital bin, also immer schon. Und natürlich auch in der Firma und mit E-Mail und online. Ich glaube, für mich ist ein sehr, sehr guter Googler. Ja? Also ich komme zu meinen Informationen sehr, sehr schnell. Ich glaube, das habe ich ziemlich gut intus. Aber die Frage war, wenn's Buch ist, dann mag ich schon das in der Hand haben.
Das freut mich umso mehr zu hören, nicht, weil demnächst auch mein neues Buch erscheint, nicht, und das ist, ich finde es auch ganz toll, ein Buch in der Hand zu haben, nicht, und ich bin auch fest davon überzeugt, nicht, es wird auch Bücher immer geben, genauso wie du wahrscheinlich davon überzeugt bist, dass es immer Möbelhäuser geben wird und nicht nur alles irgendwie sich online abspielt, oder?
Genau, also man muss immer aufpassen, weil man immer denkt, entweder oder. Weißt, die Diskussionen werden immer so geführt, so wie beim Prospekt, ist, warum entweder oder? Die Dinge haben alle eine Koexistenz und die ist in Ordnung. Und es ist schön, dass sich was verändert, aber es sind ja nie, deswegen ist das Alte nie weg. Ja, und das besteht nebeneinander. Und ein Möbelhaus ergänzt mit einem gescheiten Online-Shop ist toll. Und wenn meine Tochter gerne am Kindle liest, was sie nicht tut, ne, da muss ich jedes Jahr zwei Bücherregale kaufen, weil ich glaube, die hat schon 500 oder 1000 Bücher. Ich glaube, eher 1000. Unvorstellbar. Hat es nicht von mir, muss von der Mutter haben. Dann ist es einfach, dann sieht man das alles in der Jugend, auch wenn die sonst sicher viel Bildschirmzeit hat, aber die Bücher sind die Bücher. Und es hat einfach dieses Haptische und diese, ich sag, die Realität, oder ich sag, alles, was wir mit Sinnen erfassen können, hat natürlich noch eine andere Qualität und wir sind halt Gefühlsmenschen, nicht? Wir sind keine Roboter. Und für uns ein Buch in die Hand zu nehmen, ist ja ein Gefühl. Ein Kaffee zu trinken ist ein Gefühl. Ich weiß noch gar nicht, ob mir heute Kaffee schmeckt, aber es ist ein Gefühl. Ein Bier zu trinken, ich trinke seit einer Zeit nur mehr alkoholfreies Bier, da denkst du zuerst, wie schlimm, aber es geht ja gar nicht. Das sind ja alles Gefühle, die man da in sich aufnimmt und das sind ja viel mehr Gefühle als Ratio.
Ich finde es gut auch, nicht, dass also das Beispiel auch nicht mit dem Buch, nicht Bücherregale, nicht, weil wenn alle nur mehr auf Kindle lesen würden, nicht, oder nur mehr Hörbücher hören würden, dann würdet ihr keine Bücherregale mehr verkaufen, nicht, und ich nehme mal an, Bücherregale ist doch ein gewisser guter Umsatzbestandteil auch. Also kann ich mir zumindest vorstellen, nach wie vor. Lieber Thomas, herzlichen Dank für das ausführliche Interview, für den ausführlichen Podcast. Hat wirklich richtig Spaß gemacht. Danke dafür.
Danke, Harry. Danke für die anderen. Danke für alle, die zugehört haben. Und mir hat es auch Spaß gemacht.
Das, liebe Hörer, war eine weitere Ausgabe von Sync Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder. Sicherlich auch wieder mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.